Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es war bei einem Besuch in Japan, wo meine Schwester für ein Jahr im Missionseinsatz war und wir besuchten sie dort in den Ferien. Und dann mussten wir natürlich, keine Frage, unbedingt auch einmal zum Fujiyama, diesem ganz berühmten großen Berg, ein gewaltiger Vulkankegel über 3770 Meter hoch. Den mussten wir mal gesehen haben. Da wollten wir mal rauf, natürlich nicht ganz nach oben, aber so ein bisschen. Als wir am Fuße des Berges ankamen und so ein wenig hochfuhren, ja, da waren wir sehr enttäuscht. Alles war im tiefen Nebel, Wolken verhangen, im Auto hängende Gesichter wegen der tief hängenden Wolken. Draußen trübe Aussicht, drinnen trübe Stimmung. Naja, wir fuhren trotzdem diese steile Serpentinenstraße hoch, immer höher, immer die Frage dabei, lohnt es sich eigentlich? Man sieht doch eh nichts. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Höhe wir inzwischen angekommen waren, aber auf einmal geschah etwas Faszinierendes. Auf einmal riss die Wolkendecke von einer Sekunde zur anderen auf. Der Nebel lichtete sich, der Himmel öffnete sich. Wir hatten die Wolken durchbrochen, aufgrund der Höhe, in der wir inzwischen angekommen waren. Ein wunderbarer Ausblick bot sich uns. Von oben sahen wir jetzt auf diesen flauschigen Wolkenteppich, der von unten noch grau und trist gewirkt hat und nun erstrahlte er ganz hell und weiß und goldgelb im gleißenden Sonnenlicht. Ein toller Anblick. Werde ich nicht vergessen. Wer die Dias sehen will, kann mal vorbeikommen. Kennen wir solche Momente? Alles trist und grau im Alltag und dann, wenn man schon gar nicht mehr damit gerechnet hat, dann plötzlich öffnet sich der Himmel, ein Licht strahlt auf und wir sehen alles in einem neuen Licht. Die Himmelfahrt Jesu, das ist so etwas. Da öffnet sich der Himmel, auf einmal ändert sich die Perspektive. Die Wolken, die so drückend und schwer auf uns gelastet haben, auf einmal sehen wir sie von oben. Sie sind noch da, aber wir können das strahlende Licht sehen und erahnen, da ist Gottes Herrlichkeit. Den Jüngern damals jedenfalls muss es so ergangen sein. Die kannten wahrlich genügend die Wolken der Angst, als Jesus gekreuzigt worden war und sie um ihr eigenes Leben bangten, als sie sich zurückgezogen haben in ihren Raum, Türen und Fenster verrammelt. Sie kannten den Nebel der Ungewissheit, den Nebel der Zweifel und der Zukunftsfragen. Wie wird das alles weitergehen? Haben wir aufs falsche Pferd gesetzt, 3 Jahre so einem Rabbi gefolgt und war es letztlich nur eine Illusion, eine Ideologie, der wir nachgejagt sind, alles umsonst, Nebel. Und, liebe Freunde, es ist auffällig, selbst nach der Auferstehung Jesu war nicht alles anders und alles neu. Als sie zurück nach Galiläa gingen, ja, was machten sie? Erstmal wieder Fische fangen. So wie früher, im selben Alltagstrott wie in ihrem alten Leben. Doch dann kommt Jesus zu ihnen und der Himmel öffnet sich. 3 Gedanken hierzu heute Morgen, wobei der Schwerpunkt auf dem ersten Gedanken liegen wird. Erstens, der Himmel öffnet sich, wenn Jesus mit uns redet. Zweitens, der Himmel öffnet sich, wenn wir Gottes Kraft empfangen. Und drittens, der Himmel öffnet sich, wenn wir Jesu Zeugen sind. Das Erste, der Himmel öffnet sich, wenn Jesus mit uns redet. Noch einmal dieser erste Vers der Lesung, die wir eben gehört haben. Ihnen, den Aposteln, zeigte sich Jesus nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Das finde ich wirklich sehr spannend. Sollte man wirklich nicht meinen, die Jünger hatten doch nun die Auferstehung erlebt. Sie haben das leere Grab gesehen, sie haben den Auferstandenen gesehen. Das muss doch ein so unglaubliches, fantastisches Erlebnis gewesen sein. Das muss doch reichen für ein Leben. Und früher habe ich neidisch gedacht, die Jünger hatten es gut. Sie haben das alles aus nächster Nähe miterlebt. Die hatten doch da nie mehr Zweifel. Die hatten es doch so leicht zu glauben. Das hätte ich auch gerne erlebt. Wenn wir aber die biblischen Texte lesen und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr ahne ich, es war doch anders. Ostern, dieses einmalige Erlebnis, so wichtig es war und immer noch ist für unseren Glauben, reicht nicht aus. Denken wir an die Frauen am leeren Grab, Markus 16. Sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, so steht es da, und sie fürchteten sich. Denken wir etwa an Petrus, der den Auferstandenen wirklich zum Greifen nah erlebt und gesehen hat. Ein paar Tage später schon finden wir ihn wieder auf dem See Genezareth im trüben Fischen. Liebe Freunde, das Gleiche gilt immer noch für unseren Glauben auch. Ein einmaliges Glaubenserlebnis, so schön und wertvoll es ist, es reicht nicht für den Glauben, wenn es eben nur einmalig ist. Wenn es eben nur einmal passiert ist. Manch einer hatte so etwas, als er zum Glauben gekommen war, zum Beispiel so ein Hochgefühl. So etwas ganz Besonderes, eine innere, auch durchaus oft emotionale Ergriffenheit, dem Himmel so nahe. Diese Zeit, erinnern Sie sich? Erinnert ihr euch, als ihr so mit Jesus angefangen habt? Ist bei jedem unterschiedlich und es gibt auch viele unter uns, da war das gar nicht so ein besonderer Tag oder ein Punkt, sondern man ist so Stück für Stück hineingewachsen. Aber manche haben das erlebt, sie haben wirklich Jesus ganz nah gespürt. Und das liegt dann manchmal schon lange zurück. Gerne erinnert man sich noch daran und es ist die Sehnsucht, ach, das hätte ich doch gerne nochmal, dieses Gefühl, das würde ich nochmal erleben. Aber im Alltag verblasst die Erinnerung mehr und mehr. Und irgendwann wird aus diesem einmaligen Erlebnis eben ein Erlebnis, das nur einmal stattgefunden hat. Und bald schon wird daraus ein, es war einmal. Aus dem, es war einmalig, wird, es war einmal. Und dann wird es auch für uns selbst schon bald zum Märchen. Ja, Glaube kann einmalige Erlebnisse beinhalten, aber, und jetzt ist das Entscheidende, er muss in Bewegung bleiben. Er muss immer wieder neu genährt werden. Und das weiß Jesus. Und deswegen heißt es hier, er zeigte sich nach seinem Leiden und seiner Auferstehung durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen. Durch viele Beweise steht hier, nein, das ist wirklich falsch übersetzt. Denn zumindest für unsere Zeit, wir denken bei Beweisen an mathematische Beweise, naturwissenschaftliche Beweise. Natürlich, danach sehnen wir uns auch manchmal, wenn es das gäbe für unseren Glauben. Aber da steht was ganz anderes im Griechischen. Da steht, durch viele Zeichen, nicht durch Beweise, durch Zeichen, zeigt sich Jesus ihnen als der Lebendige. Und solche Zeichen, die gibt es doch auch heute noch, oder? Solche Zeichen, die erfahren wir. Ich habe schon oft Zeichen in meinem Leben erlebt, wo sich Jesus als der Lebendige gezeigt hat, wo ich nicht mit ihm gerechnet habe. Und ich bin überzeugt, auch bei Ihnen, auch bei dir gibt es solche Zeichen. Zeichen seiner Liebe, Zeichen seiner Nähe. Merkwürdig. Es ist in dieser Zeit nach der Auferstehung bis zu Jesu Himmelfahrt überhaupt nicht mehr die Rede von großartigen Wundern und Heilungen. Nicht eine einzige Heilungsgeschichte wird aus dieser Zeit berichtet. Stattdessen heißt es, er redete mit ihnen vom Reich Gottes. Er redete mit ihnen, wie langweilig, nur reden, nur Predigten anhören, meine Güte, arme Jünger. Nein, liebe Gemeinde, das war nicht langweilig, wenn Jesus geredet hat, sondern da öffnete sich für die Jünger der Himmel, denn so vieles hatten sie noch nicht verstanden, bis zur Kreuzigung, bis zur Auferstehung. Johannes 12 etwa lesen wir, das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Die ganze Kreuzigung, all das, das verstanden sie nicht. Und ich glaube, auch heute noch gilt, es gibt keinen Christ auf der Welt, der ehrlichen Herzens sagen könnte, ich habe alles verstanden. Mit Jesus und dem Glauben, dem Reich Gottes, ist auch alles klar. Vielleicht haben manche Christen so die Art, dass andere denken, oh, der meint, er hat alles verstanden, aber ich glaube es nicht. Es gibt im Lauf des Glaubenslebens gibt es manchmal sogar mehr Fragen als am Anfang. Ich sage Ihnen das von mir persönlich, bei mir ist das so. Als ich jung im Glauben war, war ich sehr eifrig, auch an der Schule, und da war ich so überzeugt, ach, ich habe, denke ich, so das meiste jetzt begriffen. Inzwischen muss ich sagen, nein, ich habe viele Fragen. Vieles bleibt offen. Und bei den Jüngern war das nicht anders, viele Fragen. Und deswegen war es so wichtig, dass Jesus mit ihnen redete, mit ihnen im Gespräch blieb. Und da öffnete sich für sie der Himmel, denn er redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und genau das ist für uns so wichtig. Der Himmel öffnet sich auch für uns, wenn Jesus mit uns redet, wenn wir im Gespräch mit Jesus bleiben. Nun, bei den Jüngern damals waren es 40 Tage. Merkwürdig, warum ausgerechnet 40 und warum erwähnt Lukas das auch noch so? Die Zahl 40 ist in der Bibel etwas sehr Besonderes. Sie taucht immer wieder auf. 40 Tage und Nächte prasselte die Sintflut herab. 40 Tage war Mose auf dem Berg Sinai, als er die Gebote Gottes empfing. 40 Jahre irrte Israel durch die Wüste umher. 40 Tage und Nächte war Elia unterwegs zum Berg Sinai. 40 Tage erhielt Ninive Gnadenfrist zur Buße, zur Umkehr. 40 Tage fastete Jesus in der Wüste, um in dieser Zeit Gott, seinem Vater, besonders nahe zu sein, ihm zu begegnen, Kraft von ihm zu bekommen. Die Zahl 40 steht in der Bibel eigentlich fast immer für ein besonderes Reden Gottes. Und zwar für ein Reden Gottes in seiner ganzen Vielfalt. Hart oder sanft, ermutigend, herausfordernd. Manchmal im Gericht, wie bei der Sintflut, oft in Gnade. Und es ist immer eine Zeit der besonderen Begegnung mit Gott, mit dem lebendigen und heiligen Gott. Denken wir an Mose auf dem Berg Sinai. 40 Tage. Es war dem Volk schon fast zu lang. Denken wir an Elia, der eigentlich aufgeben wollte, der am Ende war und neu gestärkt wurde und 40 Tage und Nächte unterwegs war zum Gottesberg. Ninive, die Bußzeit, die Gnadenzeit. Und Ninive nutzte sie und kehrte um und wurde nicht vernichtet durch das Gericht Gottes. Sehr zum Leidwesen Jonas, der sich da schon auf ein pyrotechnisches Spektakel eingestellt hatte und dachte, Mensch, da passiert was und ich kann zugucken, wie diese Stadt vernichtet wird. Nein, es kam anders. Diese 40 Tage wurden genutzt. Jesus in der Wüste, 40 Tage lang, in der Stille, in der Einsamkeit, weg vom Trubel des Alltags, um offen zu sein für das Reden seines Vaters. Ich glaube, diese Vielfalt des Redens Gottes, die haben die Jünger auch erlebt in diesen 40 Tagen, wo Jesus mit ihnen geredet hat. Und wir brauchen es auch, dass Jesus mit uns in dieser Vielfalt redet, dass er uns mahnt und Mut macht, dass er uns aufrichtet und ausrichtet, dass er uns erfreut, erfüllt, erfrischt. Suchen wir doch die Zeit des Gesprächs mit ihm. Stille in der Hektik des Alltags, offene Ohren, offene Herzen, dann öffnet sich der Himmel, wenn Jesus mit uns redet. Nun noch die anderen beiden Punkte. Der Himmel öffnet sich, wenn wir Gottes Kraft empfangen. Vers 8, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Nun, es war gerade Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Und überall diese Plakate mit Hannelore Kraft. Sie hat es ja dann am Ende auch geschafft. Wir waren unten gewesen in der Eifel und sind dann auch so durch Nordrhein-Westfalen gefahren und haben diese Plakate überall gesehen. Und dann habe ich irgendwo gelesen, die Genossen sind auf einmal ganz schön fromm geworden. Na, nur habe ich gedacht, wie das? Und dann stand dann, ja, seit diesem Wahlkampf mit Hannelore Kraft beten sie mit Inbrunst das Vaterunser, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und haben sich gefreut. Und dein ist die Kraft. Nun, da kann man denken drüber, wie man will. Und ich will hier mich nicht irgendwie parteipolitisch äußern. Aber in einem haben sie recht. Kraft ist eine Person. Nun nicht irgendeine Ministerpräsidentin. Aber wenn es hier heißt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, dann ist das nicht einfach nur so ein Gefühl, so ein Fluidum, das da irgendwie uns erfüllt. Nein, es ist Gott selber und zwar in der Person des Heiligen Geistes. Deswegen feiern wir Pfingsten. Der Heilige Geist, das ist Gott in Person, Gott in Aktion. So hat es Volker Hoppe immer gesagt bei unseren Alpha-Kursen. Gott in Aktion, der handelnde Gott. Und wenn die Kraft eine Person ist, dann können wir mit ihr kommunizieren, dann können wir mit ihr im Gespräch sein, dann können wir sie immer wieder neu einladen und bitten, zu uns zu kommen und uns zu erfüllen. Es ist eine Person, die außerhalb von uns ist und die wir einladen können, in uns hineinzukommen. Es ist nicht unsere eigene Kraft. Und das wird hier so deutlich. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Natürlich haben wir auch selber Kraft und Stärke. Und das kann körperlich gemeint sein. Ich erinnere mich an unseren Bodybuilding-Meister hier, Peter Schmidt, der da war mit seinen Muckis. Und es gibt genügend Menschen, die wirklich erstaunlich stark sind. Aber auch innere Kraft. Natürlich die gibt es auch ohne den Glauben. Und ich bewundere manchmal Menschen, die überhaupt nicht glauben und trotzdem stark sind. Aber das reicht nicht. Denn unsere eigene Kraft, die kommt an ihre Grenzen. Es gibt Lebenssituationen, da hilft uns unsere eigene Kraft nicht mehr weiter. Spätestens dann, wenn wir auf dem Sterbebett sind, dann ist sie dahin, alle unsere Kraft. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, wir sind bei der Kraft Gottes Empfangende. Wir müssen sie nicht in uns selber erzeugen und bewirken, sondern sie kommt als ein Geschenk auf uns zu. Wie heißt es in unserer Jahreslosung in diesem Jahr? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also gerade dann, wenn unsere Kraft uns abhanden gekommen ist und wir uns leer und ausgebrannt fühlen, erschöpft, am Boden, dann ist gerade der Zeitpunkt, wo Gottes Kraft in uns zum Wirken kommen kann. Und ich erinnere mich an die Gemeindefreizeit, die wir jetzt gerade hatten. Da war das unser Thema, stark sein und schwach sein. Und wir haben in einer Bibelarbeit von Manfred Reitzer Elia vor Augen gestellt bekommen, diesem starken Gottesmann, diesem Helden, wie er ganz am Ende war. Wie seine Kraft dahin war und er nur noch sterben wollte. Der ist in eine richtige Depression gefallen, in ein tiefes Loch, war selbstmordgefährdet. Und das von einem Glaubenshelden. Ja, die Bibel ist da ganz offen und ehrlich und das, genau das, liebe Gemeinde, das macht auch mir Mut, dass wir vor Gott nicht immer den starken Kerl markieren müssen, sondern auch schwach sein dürfen. Warum? Weil er uns dann seine Kraft schenkt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und dann öffnet sich der Himmel, weil wir dann spüren, wie Gott uns so nahe ist. Und schließlich noch, der Himmel öffnet sich, wenn wir Jesu Zeugen sind. Und das ist der zweite Teil von Vers 8. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt, bis an das Ende der Erde. Zeuge sein in Wort und Tat. Dann öffnet sich auch der Himmel für uns selber, aber dann vor allem auch für andere. Dass der Himmel sich öffnet, was heißt das denn? Das heißt, dass andere hineinschauen können in den Himmel. Und wen sehen sie dort? Jesus als den König. Und unsere Aufgabe als Zeugen Jesu ist es, anderen diesen Blick zu öffnen, Jesus zu erkennen, zu entdecken als den König der Welt, als den, der alles in seiner Hand hat. Unser ganz persönliches Schicksal, aber auch das Schicksal der ganzen Welt. Er ist der Herr des Universums, nicht irgendwelche Politiker, wo immer sie sitzen. Und diesen Blick den anderen zu zeigen, das ist Zeuge sein. Sie einladen, eine Beziehung zu diesem König anzufangen. Das ist Zeuge sein. Dann öffnet sich für andere der Himmel. Und das nicht nur mit Worten, sondern auch mit unserem Leben, mit Taten. Von einem jüdischen Lehrer, einem Rabbi, erzählte man sich, dass er jeden Morgen vor dem Frühgebet eine Himmelfahrt mache. Es war schon fast legendenhaft, sagenhaft, was man sich von diesem frommen Rabbi erzählte. Und wie das so bei Gerüchten ist, wenn einer es dem anderen erzählt, wird es immer noch so ein bisschen ausgeschmückt. Und ja, der steigt jeden Morgen zum Himmel auf. So fromm ist der. Ein Gegner lachte laut darüber und sagte, ach ihr, so ein Quatsch. Und dann legte er sich vor Morgengrauen mal auf die Lauer und beobachtete den Rabbi so durchs Fenster hindurch. Und dann sah er, wie der Rabbi plötzlich aus seiner Hütte herauskam, so als Holzknecht, Holzfäller verkleidet, sein Haus verließ und in den Wald ging. Dieser Spötter und Gegner folgte dem Rabbi von Weitem. Und dann sah er den Rabbi Holz fällen und in Stücke hacken. Er sah, wie der Rabbi sich die Holzstücke auf den Rücken lud und sie zu der armseligen Hütte einer Witwe schleppte. Eine arme, schon krank gewordene Frau, alt. Und dann beobachtete der Gegner durchs Fenster hindurch, wie der Rabbi auf dem Boden kniete und den Ofen anzündete. Und als die Leute ihn später fragten, »Na und, hast du was entdeckt von unserem Rabbi? Hast du seine Himmelfahrt gesehen?« Da sagte er, tief beeindruckt, »Er steigt noch höher als bis zum Himmel.« Ich finde das bewegend und berührend, weil es zeigt, der Himmel ist nicht irgendein Ort weit weg, ganz oben, sondern der Himmel öffnet sich da, wo wir Zeugen sind der Liebe Gottes in Wort und Tat, so wie dieser Rabbi seinen Glauben gelebt und bezeugt hat, durch praktische Nächstenliebe. Nicht immer fromme Worte machen, die gehören manchmal auch dazu, aber hingehen, anpacken, helfen, Zeuge sein, das wünsche ich mir auch. Dann öffnet sich der Himmel, wenn Jesus mit uns redet, wenn wir Gottes Kraft empfangen und seine Zeugen sind. Amen.